Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Im Profil. Ich möchte Ihnen heute Cornelius Graupner vorstellen. Er ist Program Officer im Open Society Institute im Central Eurasia Project in den Vereinigten Staaten in New York. Und ich möchte mit ihm über Soros im Allgemeinen, die Soros Foundation, das Open Society Institute und über sein Arbeitsgebiet Zentralasien im Speziellen gerne etwas sprechen. Herzlich willkommen nach New York.
Vielen Dank. Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich, dass ich mit dir sprechen kann.
Herr Cornelius, in allen Ländern Mittelost- und Südosteuropas war ja die Soros Foundation seit der Wende, seit dem Fall des Eisernen Vorhangs, der wohl größte Geldgeber für Projekte zur Förderung einer offenen Zivilgesellschaft, Demokratie und auch Menschenrechten. Im letzten Jahresbericht habe ich gerade nachgelesen, dass im Jahr 2008 von Soros insgesamt über 500 Millionen Euro aufgewendet wurden. Eine gewaltige Menge Geld für einen privaten Geldgeber, um diese Ziele zu erreichen. Dabei gibt es aber eine relativ komplizierte Struktur, muss ich jetzt als Außenstehender sagen. Es gibt die Soros Foundation in New York und in Washington, außerdem das Open Society Institute in Budapest und weitere Ableger in London, Brüssel und Paris, die alle unterschiedlichen Programme und Aufgaben haben. Das kann man jetzt sicher alles nicht in einer Minute erklären, aber wenn du mir die Frage beantworten könntest, was sollte man über Soros und die Strukturen der Organisationen, die er geschaffen hat, auf jeden Fall wissen?
Sieht auf den ersten Blick tatsächlich etwas kompliziert aus, aber ich glaube, das kann man alles ein bisschen vereinfachen, indem man ganz grob sagen kann, dass es drei verschiedene Ebenen gibt, auf denen programmatische Arbeit getätigt wird. Das erste und das allerwichtigste sind natürlich die Stiftungen vor Ort. Wir sind in knapp 70 Ländern weltweit unterwegs. In nicht allen davon, aber in vielen haben wir eigene Büros, die wir Stiftungen nennen, die sehr unabhängig sind. Diese Stiftungen, das Wichtigste an diesen Stiftungen ist, dass das Sachen sind, die von den Leuten vor Ort selbst geleitet werden, und die Mitarbeiter sind in diesen Stiftungen alles Lokale. Also das heißt, dass wenn man zum Beispiel sich die Stiftungen in Kasachstan anguckt oder in Armenien, da arbeiten jetzt keine Amerikaner oder Deutschen oder Engländer oder Franzosen, sondern es sind halt alles Armenier oder Kasachen oder in Kasachstan auch viele Russischstämmige. Und das ist sicherlich das Wichtigste. Und die anderen Sachen, die es hier im Foundation, also inzwischen heißt es auch nicht mehr Open Society Institute, sondern wurde jetzt kürzlich umbenannt in Open Society Foundations. Und die anderen Sachen, die in diesem Netzwerk noch passieren, das passiert eigentlich mehr oder weniger zur Unterstützung dieser Stiftung. Es gibt dann sogenannte Netzwerkprogramme. Das sind Programme, die sich spezialisieren auf eine gewisse Thematik, wie zum Beispiel öffentliche Gesundheit oder Gender Issues, also so thematisch spezialisierte Programme. Und dann gibt es halt noch regionale Programme, wie jetzt das Central Eurasia Project, die die Arbeit zu gewissen Themen, die sich über eine Region, also die für eine ganze Region gültig sind, dann tragen. Aber im Grunde genommen, also die wichtigsten Einheiten sind immer noch die Soros Foundations vor Ort. Und alle Arbeit, die wir so machen in unseren regionalen Projekten, die stimmen wir aufs Engste mit den lokalen Mitarbeitern und mit den lokalen Direktoren der Stiftungen ab. Diese Netzwerkprogramme und diese regionalen Programme sind dann über drei Büros verteilt, über New York, London und Budapest. Und dann zusätzlich haben wir halt noch diese zwei Liaison-Büros zu politischen Einheiten. Also einmal das Büro in Washington DC, weil da die amerikanische Regierung sitzt. Und das andere Büro in Brüssel, das die Liaison zu EU-Institutionen darstellt.
Du selber hast es gesagt, du arbeitest im Central Eurasia Project, was zunächst mal eine sehr gewagte Wortschöpfung ist. Wenn ich an unsere hitzigen Diskussionen in Deutschland über Begriffe wie Mitteleuropa, Mittelosteuropa oder Osteuropa denke. Welche Länder gehören denn nach eurer Auffassung zu Central Eurasia und was sind die Ziele in einer so großen Region?
Wir sehen die Region pragmatisch. Also wir haben da mit keine politische Bedeutung oder keine unterliegende Bedeutung, die wir dem Begriff Central Eurasia beimessen würden. Für uns konkret heißt das, dass wir als regionales Programm aktiv sind in den drei Ländern des Südkaukasus, also Armenien, Aserbaidschan und Georgien. Wir sind außerdem aktiv in Kasachstan, Kirgisistan, Tadschikistan und betreuen von New York aus noch die Programme, die wir haben in Usbekistan und Turkmenistan. Und dann kommt noch zusätzlich dazu, dass zu unserem regionalen Programm auch noch die Mongolei gehört.
Habe ich das richtig verstanden, dass diejenigen Sachen, die nicht von den Stiftungen vor Ort gemacht werden, sondern die die ganze Region betreffen, diejenigen laufen dann bei euch in New York zusammen. Ist das richtig?
Genau, das ist korrekt. Also wir arbeiten teamübergreifend. Also wir in dem Sinne sind wir so eine Art Meta-Projekt oder halt ein regionales Projekt. Im Grunde genommen die drei Prioritäten, die wir versuchen oder die wir in unserer Arbeit verfolgen, sind einerseits das Thema Menschenrechte in der Region auf der Agenda zu halten und sozusagen den Druck auf die Akteure in diesen Staaten, Menschenrechte umzusetzen, aufrechtzuerhalten. Das zweite Ziel ist, dass wir den öffentlichen Raum oder den Raum für öffentliche Diskussionen und die Interaktion zwischen Staat und Gesellschaft, der in den letzten Jahren immer weiter geschrumpft ist, den versuchen wir offen zu halten beziehungsweise so gut wie möglich zu erweitern. Das ist so das zweite größere Ziel. Und das dritte ist, dass wir im Grunde genommen mit unserer Arbeit, mit unseren Netzwerken, mit unseren Programmen auch einen Beitrag leisten wollen, um die internationale Debatte wie über Zentralasien oder wie über den Südkaukasus, also wie über diese Regionen insgesamt in Brüssel, in Washington oder in anderen wichtigen Regionen der Welt nachgedacht wird, die wollen wir doch nachhaltig beeinflussen, dadurch, dass wir halt Kontakte, Informationen und so weiter über die Region zur Verfügung stellen und dann auch gezielt an den Mann bringen. Die drei großen Ziele nochmal zusammengefasst, einmal Menschenrechte, öffentlicher Raum, Diskurs zwischen Staat und Gesellschaft ermöglichen und den Policy-Diskurs über die Region mehr oder weniger zu beeinflussen.
Wie muss ich mir das konkret vorstellen? Wie viele Leute arbeiten im Central Eurasia Projekt und in Abhängigkeit davon, wie viel von dem Wissen und der Netzwerkbildung wird sozusagen mit eigenen Mitarbeitern gemacht und wie viel über Partner und Projekte?
Wir sind knapp 10 Leute hier, die zur gesamten Region arbeiten. Einerseits haben wir Kollegen in London auch sitzen. Wir sind die meisten hier. Und zu diesen 10 Kollegen gehören halt auch noch die Leute, die die Webseite, wir betreiben mehr oder weniger eine Nachrichtenwebseite, eurasianet.org. Die Leute, die das betreiben, sind auch noch in diesen 10 Leuten einberechnet. Im Grunde genommen, wir sind in koordinierender Funktion tätig. Also einerseits, also wir sind schon, wir wissen schon alle, wie die Region läuft. Wir sind alle relativ häufig da. Also ich selber bin gerade aus Kasachstan und Kirgisistan zurückgekommen. Ich bin ungefähr 100 bis 120 Tage im Jahr in der Region unterwegs, reisend. Aber also für uns ist es wichtig, dass wir so die Verbindung zwischen, also die Informationen, die wir weitergeben, dass die von den Menschen vor Ort kommt. Wir wollen, dass die Politik, die anderswo gemacht wird, die diese Staaten dann aber direkt beeinflusst, dass die Leute, die Gesellschaft vor Ort darauf einen direkten Einfluss hatten. Das bedeutet, dass die Informationen, also die Papers, die wir zum Beispiel rausbringen, die schreiben wir nicht selber, sondern das sind dann, also die koordinieren wir, die finanzieren wir, aber die werden dann von Leuten vor Ort geschrieben oder von anderen internationalen Experten, die dann aber auch immer in der Region unterwegs sind, um solche Sachen zu recherchieren. Wir geben ganz viele Informationen direkt von unseren Projektpartnern weiter und so fort. Also wir sind im Grunde genommen hauptsächlich in koordinierender Funktion tätig und stellen die Netzwerke, die wir als internationale Organisation haben, stellen wir lokalen Leuten zur Verfügung, damit sichergestellt wird, dass die Sachen Sachen, die Sie so im täglichen Leben betreffen oder die Ihnen so auffällt, dass die Sachen, die man vielleicht über die offiziellen Kanäle oder in den Medien nicht so mitbekommt, dass die dann trotzdem bei den richtigen Empfängern ankommt.
Du hast das Arbeitsprinzip so ein bisschen beschrieben. Wichtig ist das, was unmittelbar bei den Menschen in den Zielländern passiert, dass das eben auch transportiert wird. Aber Stiftungsarbeit unterliegt ja immer auch gewissen Megatrends und die müssen natürlich auch auf historische Entwicklungen reagieren. Es gab ja zum Beispiel die Diskussion, dass Soros nach dem Fall des Eisernen Vorgangs sehr, sehr stark mit großen Programmen, auch mit sehr großen Geldmitteln nach Mitteleuropa hineingegangen ist, dort sehr stark auch Institution Building betrieben hat, also Institutionen aufgebaut hat und dort aber die mit der Entwicklung der Erweiterung der Europäischen Union zum Beispiel dann auch die Budgets zurückgefahren hat und sozusagen weitergezogen ist nach Zentralasien, in den Kaukasus, gerade in die Gebiete, die du jetzt bearbeitest und damit auch auf historische Entwicklungen reagiert hat. Wohin gehen denn die wichtigen Trends in deinem Arbeitsbereich? Welche Länder werden wichtiger? Und auch in der konkreten Stiftungsarbeit, welche Methoden und Projektformen sind denn im Kommen bei der Unterstützung der Zivilgesellschaft?
Also wir waren eigentlich schon, also so nach dem Motto, die Hunde bellen, die Karawane zieht weiter. Es ist schon richtig, dass der Fokus auf Südkaukasus, Zentralasien, Mongolei und so weiter in den letzten Jahren gestärkt wurde. Andererseits waren wir auch schon immer da. Also die meisten Büros in der Region sind, die meisten Stiftungen sind Anfang der 90er Jahre eröffnet worden. Ich glaube, die letzte Stiftung, die eröffnet wurde, war die in Tadschikistan. Es war dann gleich nach dem Ende des Bürgerkrieges 1998. Also von daher war es nicht so, dass sozusagen man jetzt einerseits sagen konnte, na gut, also jetzt weiß ich nicht, Ungarn, Rumänien und so weiter, macht jetzt die EU, ziehen wir unsere Gelder ab und gehen nach in Südkaukasus oder Zentralasien. Also ganz so ist es nicht. Wir sind ja auch immer noch mit großen Programmen in Mitteleuropa, im Balkan und so weiter aktiv. In meiner Region selber jetzt, es ist schwierig zu sagen, ob jetzt einzelne Länder wichtiger sind als andere oder was man in diesem Jahr haben wir halt viel in Kasachstan gemacht, was einfach damit zusammenhing, dass Kasachstan dieses Jahr den OSZE-Vorsitz innehatte und wir das als Chance begriffen hatten, uns konstruktiv mit dem kasachischen Staat auseinanderzusetzen. Leider muss man sagen, dass da die Hoffnungen, die wir in die Interaktion, in das Engagement mit Kasachstan gesetzt haben, überhaupt nicht erfüllt wurden. Es ist leider so, dass viele der Ziele, zu denen sich Kasachstan öffentlich verpflichtet hatte, wenn sie erfüllt wurden, dann mehr oder weniger waren das hohle Erfüllungen, weil dann gleichzeitig auf anderer Seite was ausgehöhlt wurde. Also von daher, man kann nicht sagen, dass es jetzt eine Region speziell wichtiger ist als die andere oder einzelne Länder wichtiger werden. Das richtet sich sozusagen nach gewissen Trends in einzelnen Jahren. Also dieses Jahr war es Kasachstan, nächstes Jahr wird es sicherlich, oder dieses Jahr war es auch dann sehr viel Kirgisistan, nächstes Jahr werden das sicherlich dann auch andere Länder sein, wo wir ein ganz besonderes Augenmerk drauf richten.
In Kirgisistan vielleicht gleich mal eingehakt und nachgefragt, wie reagiert denn so ein großer Geldgeber und so eine Organisation wie die Open Society Foundation auf die aktuelle Situation dort und auf die Tatsache, dass da ja jetzt eigentlich ein Versuch läuft mit einer parlamentarischen Demokratie, wie er in den anderen Ländern eigentlich so noch nie stattgefunden hat. Was ist da die Reaktion oder was ist da das Engagement jetzt in diesem Land?
Also wir waren natürlich im April, Juni diese Ereignisse, erstmal der Umsturz des Bakiew-Regimes, dann die tragischen Ereignisse in Südkirgisistan, in Osh und Jalalabad. Die schnellste oder wie wir darauf reagiert haben, ist, dass wir einfach gesagt haben, wir haben extra Mittel zur Verfügung gestellt, um wirklich sicherzustellen, dass Sachen dokumentiert werden einerseits und das andererseits auf humanitäre Hilfe geleistet werden kann, gerade nach den Ereignissen im Juni. Also, dass wir mehr oder weniger relativ schnell dazu in der Lage waren, Sofortmittel zur Verfügung zu stellen und dann über etablierte Partner, die wir mit denen wir seit Jahren in der Region zusammenarbeiten, dann auch sehr schnell, sehr gezielt und sehr effektiv Hilfe leisten konnten. Das ist natürlich einerseits. Andererseits ist es Kirgisistan ein sehr interessantes Land. Also jetzt, nachdem die letzten Wahlen abgelaufen sind, ist es wahrscheinlich das einzige Land, wo die Interimspräsidentin oder die Präsidentin für eine parlamentarische Demokratie ist, während der höchstwahrscheinlich derjenige, der Ministerpräsident werden wird, doch eher eine präsidentielle Demokratie bevorzugt. Also es ist ein interessantes Konstrukt und da ist es, glaube ich, jetzt auch noch zu früh, da was zu sagen.
Ja, eine Nachfrage schiebe ich gleich wieder rein, nämlich die Open Society Foundation ist ja eine Organisation, die keine einzelnen Parteien unterstützt, also auch alleine aufgrund der rechtlichen Regelungen in den USA, auf denen das basiert. Das heißt, Parteipolitik darf eigentlich nicht gemacht werden, aber die Demokratie und die Zivilgesellschaft werden unterstützt. Wie kann man sich denn da überhaupt raushalten, jetzt in so einer Situation wie in Kirgisistan?
Es geht recht einfach, indem man einfach keine Parteien unterstützt an sich. Also wenn wir was unterstützen, dann sind es Institutionen. Jetzt zum Beispiel im Elektrizitätssektor gab es von der, also Elektrizität, das hört sich erstmal ein bisschen das hört sich nicht nach einem typischen Themenbereich an, aber es war ja so, dass es seit mehreren Jahren eine Krise gibt in dem Sektor, dass auch die Ereignisse im April ganz entscheidend davon mitgetragen wurden, dass halt die Tarife, die Kosten für Energie gestiegen sind und gleichzeitig die Bevölkerung das Gefühl hatte, dass es da unglaubliche Korruption in dem Sektor gibt. Dass sich Leute der herrschenden Clique auf Kosten der Bevölkerung mehr oder weniger ungeniert bereichert haben und gleichzeitig dann der Service auch noch schlechter wird. Und da zum Beispiel gab es dann daraufhin einen Erlass der Präsidentin, in dem dann das Energieministerium angewiesen wurde, da ein Oversight Committee zu erstellen, um Transparenz und Accountability in diesem Sektor zu fördern. Und das sind dann zum Beispiel Institutionen, die wir fördern. Also da stellen wir dann sicher, dass da Finanzierung bereitsteht, um solche Oversight Committees mit einem anständigen...
Also Aufsichtsbehörden, ja?
Da arbeiten wir dann auch mit Behörden zusammen. Aber wir arbeiten halt, ist jetzt nicht so, dass wir jetzt mit einzelnen politischen Parteien zusammengearbeitet haben oder Parteiprojekte unterstützt hätten. Also was wir halt ansonsten machen, ist wirklich halt auch immer noch humanitäre Hilfe leisten. Wir unterstützen Projekte, die juristische Hilfen kostenlos zur Verfügung stellen. Also wir unterstützen Organisationen im Süden, die kostenlosen juristischen Beistand leisten, solche Sachen. Und so macht man sich in der derzeitigen Situation zwar nicht immer Freunde, aber so bleiben wir halt unseren generellen Zielen treu und bleiben ein bisschen über der Parteilandschaft.
Nochmal die Frage nach den Trends. Die Sicht auf die Region Zentralasien ist immer noch sehr stark geprägt davon, dass das ehemalige Sowjetrepubliken sind. Und die meisten, die über Zentralasien schreiben, tun das, selbst wenn sie Deutsche sind, in Deutschland schreiben, aus einer russischen Perspektive, weil sie häufig Dokumente auch in Russisch lesen und Expertisen auch aus russischen Fachzeitschriften bekommen. Ist das in Amerika genauso? Also wird Zentralasien auch in Amerika so ein bisschen als Hinterhof der Russischen Föderation gesehen? Oder gibt es da von den Vereinigten Staaten aus einen anderen Blick? Und wie könnte man diesen Blick auch ein bisschen verändern aus deiner Sicht?
Ja, also ich glaube, aus der Europäischen Union ist sicherlich einerseits die Russland-Perspektive, andererseits auch ganz stark die Afghanistan-Perspektive. Also solange das Engagement von Deutschland, von England, von Frankreich, von anderen Ländern und auch der USA in Afghanistan in dem Maße stattfindet, wie es das tut, wird eigentlich Zentralasien nicht als Region, als strategisch wichtige Region betrachtet, sondern also im Grunde genommen, es ist immer Mittel zum Zweck für irgendwas. Das ist natürlich schwierig. Also gerade die deutsche oder die europäische Perspektive, wenn man sich die europäische Zentralasien-Strategie anguckt, 2008, die ist sicherlich aus einer russischen Perspektive geschrieben. Da wird tatsächlich Zentralasien ein bisschen als russischer Hinterhof betrachtet. Ich glaube, das wird den komplexen Entwicklungen, die in diesen Ländern passieren, nicht gerecht. Es gibt viele Länder, die in Zentralasien aktiv sind. Das ist China, das mit großen Projekten, mit großen Hilfsprojekten in Tadschikistan und Kirgisistan unterwegs ist, aber auch einfach über ganz viele kleinere wirtschaftliche Beziehungen, also ganz viele chinesische Waren gehen durch Zentralasien durch, ganz viele chinesische Händler sind auf den Märkten dort unterwegs. Das ist eine Sache. Andere Länder, die wichtig sind, sind sicherlich die Türkei, also gerade für die türkischsprachigen Länder Zentralasiens, aber als genereller Bezugsraum wird, glaube ich, die islamische Welt immer wichtiger für Zentralasien. Also wenn man sich anguckt, wo junge Leute heutzutage zum Studieren hingehen, dann gehen die halt immer noch auch in die USA und sie gehen auch noch nach Deutschland oder nach Brüssel oder nach England, aber es gehen halt auch ganz viele auf Schulen in Ägypten oder in Saudi-Arabien oder auch in Pakistan. Viele Tadschiken gehen in den Iran. Und das sind, glaube ich, Trends, die man im Auge behalten muss und wo man sich dann auch auf lange Sicht überlegen muss, dass im Grunde genommen die Generationen der russisch geprägten Politiker und Lenker im Grunde genommen in Zentralasien im Aussterben begriffen ist. Also die, naja, um das mal platt auszudrücken, die russischsprachige, urbanisierte, gebildete Bevölkerung, das ist eine Sache, die sich aufgrund der demografischen Entwicklung in den nächsten Jahren nicht komplett erledigt haben wird, aber die doch sehr stark zurückgefahren wird. Und deshalb ist es, glaube ich, falsch, wenn man zentralasiatische Regionen nur aus dem russischen Blickwinkel betrachtet. Und deshalb ist es auch falsch, wenn man Informationen oder wenn man, also es ist immer noch so, dass die russischen Sachen, russischen Texte, die aus der Region kommen, tendenziell gut sind, aber es ist auch so, dass man im Grunde genommen, wenn man wirklich wissen will, wie die Leute ticken, dann muss man sich immer noch aus den Hauptstädten rausbegeben und außerhalb von Dushanbe oder wird nicht mehr viel russisch gesprochen. Wenn man sich in den Süden von Kirgisistan bewegt, kommt man mit Russisch auch nur noch bedingt durch. Also es wird immer wichtiger, dass man einerseits regionale Sprachkenntnisse hat, dass man eine Turksprache spricht oder ein Tadschik oder Farsi, je nachdem. Aber auf jeden Fall, also die Entwicklung der Region, ich denke, das ist entwickelt sich eher weiter weg von Russland als zu Russland hin.
Wir werden das sicherlich nochmal vertiefen, dieses Thema, auch den Blick auf Zentralasien. Da werden wir sobald wie möglich auch ein Podiumsgespräch nochmal dazu machen. Da dies aber ja eigentlich ein Profil der Soros Foundation sein soll, darf eine Frage nicht fehlen. Wenn eine Stiftung vorgestellt wird, dann wollen immer alle auch wissen, wie komme ich denn an das Geld ran? Also was für Möglichkeiten der Förderung, der Beantragung von Fördermitteln gibt es denn? Natürlich, die Dinge stehen alle auf der Homepage, da sollte man auch immer nachschauen und nachlesen, aber was wären die drei kurzen Punkte vielleicht zum Schluss, die du Antragstellern zur Orientierung mitgeben möchtest?
Ja, also der eine Punkt, es beschränkt sich, glaube ich, wirklich auf einen Punkt, und das ist, es steht alles Wichtige auf der Homepage drauf. Also wir haben Programme, die wir fördern. Es sind jetzt in den nächsten zwei Jahren sind das Menschenrechte, Arbeitsmigration, Transparency and Consumer Protection und sozusagen Monitoring der militärischen Zusammenarbeit mit Zentralasien. Das sind die groben Programmbereiche, in denen wir unterwegs sind. Wir sind daran interessiert, dass wir gute Anträge aus der Region selber bekommen. Aber da wir, wie gesagt, selber sehr viel in der Region sind, haben wir auch viel, wir suchen sehr viel den Kontakt selber zu den Leuten, die potenziell Anträge stellen könnten, und arbeiten nicht immer nur reaktiv. Im Grunde genommen aber, also wer ein gutes Projekt hat, was in den Rahmen einigermaßen reinpasst, der ist herzlich eingeladen, uns einen zweiseitigen Brief erstmal zu schicken, zwei- bis dreiseitigen Brief, in dem das Projekt kurz umrissen wird, ein kurzer Budgetvorschlag gemacht wird. Und dann kann man sich sicher sein, dass das hier angeguckt wird. Und dann bestehen Chancen, dass das gefördert wird. Wir sind da gar nicht so groß bürokratisch, also wir sind da jetzt nicht wie andere große Geldgeber, für irgendwie einen jahrelangen oder einen monatelangen Auswahlprozess halten, sondern bei uns kann das mitunter recht schnell gehen. Ja, aber es ist halt wirklich wichtig, sich im Grunde genommen da an die Rahmenbedingungen zu halten. Wenn es halt Projekte gibt, die außerhalb der Rahmenbedingungen stehen, die auf unserer Webseite genannt werden, dann kann man uns immer noch eine E-Mail schreiben und wir sind dann sicherlich in der Lage, das an den richtigen Ansprechpartner hier innerhalb des Networks, des Soros Foundation Networks dann weiter zu verweisen.
Mit dieser Bemerkung und diesen Hinweisen vielen Dank für das Gespräch, für die Offenheit, für die Einblicke in die Arbeit der Soros Foundation in New York und dir persönlich, Cornelius, weiterhin viel Erfolg und wir bleiben im Gespräch auch zum Thema Zentralasien. Vielen Dank nach New York.
Super. Ja, Sascha, vielen Dank. Hat mich gefreut. Und ja, wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.